Radio FSK 93,0 und im Hamburger Kabelnetz 101,4 im Kabel. Und hier ist die Sendung Reflexionen zum kommenden Aufstand. In der ersten Stunde geht es um eine Buchvorstellung, nämlich das Buch von Medea Benjamin, Autorin des Buches Doden, Krieg, Tod aus heiterem Himmel. Und in der zweiten Stunde geht es um die aktuelle Situation in Griechenland. Am 11. Dezember trafen sich auf Kampnagel Medea Benjamin, Professor Dr. Peter Alexis Albrecht, Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter Die Linke und deren außenpolitischer Sprecher und Uli Krämer von der Grünen Friedensinitiative. Sie diskutierten über das Buch und über das Thema Drohnenkrieg, Tod aus heiterem Himmel. Zuerst las die Schauspielerin Annette Uhlen aus dem Buch von Medea Benjamin.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Karl-Heinz Delbo. Ich bin vom Leica Verlag. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Verlages. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, auch wenn das noch etwas übersichtlich ist und es vom Thema sicher angebracht wäre, dass noch viele, viele Menschen dazukommen. Aber wir sind ja am Anfang einer Kampagne und das kann ja alles noch werden. Wir reden heute hier über den Drohnenkrieg. Dazu gibt es dieses Buch. Bevor wir jetzt über dieses Buch reden, muss ich Ihnen noch sagen, dass diese Veranstaltung unterstützt wird vom Bundesausschuss für Frieden bei der Linkspartei und vom Friedensrat Schlag. Das ist wichtig, das hier zu nennen, weil es auch wichtig ist, immer Bündnispartner zu haben. Ich will Ihnen jetzt nicht das ganze Podium vorstellen, das wird nachher Uli Krämer machen von der Grünen Friedensinitiative, der die Moderation der Veranstaltung führt. Ich freue mich hier heute Annette Uhl vorstellen zu können, oder ankündigen zu können. Sie kennen sie alle, eine bekannte Schauspielerin aus Hamburg. Sie wird aus dem Buch von Medea Benjamin etwas vorlesen. Danach gibt es eine kleine kurze Pause, 1-2 Minuten nur, und dann kommt der Tisch weg und dann wird hier hinten für die anderen Teilnehmer dieses Abends ein paar Stühle hingestellt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und Annette.
Das Kapitel, was ich gerne lesen möchte, aus dem Buch von Medea Benjamin, behandelt, was die Drohnenangriffe mit den Menschen in den Regionen so treiben. Die im Rahmen des Geheimprogramms der CIA ausgeführten Drohnenangriffe in Pakistan begannen im Juni 2004 mit einem Anschlag auf den pakistanischen Taliban-Führer Neck Muhammad, bei dem 6 bis 8 Menschen ums Leben kamen, darunter 2 Kinder. Eine Tatsache, über die kaum berichtet wurde. Zunächst übernahm die pakistanische Armee die Verantwortung für den Anschlag und leugnete die Beteiligung der Amerikaner, aber später stellte sich heraus, dass dies der erste Drohnenangriff der USA in Pakistan war. Mit den Jahren stieg die Zahl der Drohnenangriffe immer weiter, insbesondere unter Präsident Obama. Während der Amtszeit von Präsident Bush führten die USA 45 bis 50 Drohnenangriffe in Pakistan durch. Präsident Obama ließ alleine in seiner ersten Amtszeit 6-mal so viele Angriffe durchführen. Die vom Himmel herabstürzenden Hellfire-Raketen können ihre Opfer augenblicklich in Flammen aufgehen lassen oder durch herumfliegende Splitter oder eine gewaltige Druckwelle töten, die inneren Organe zerquetschen kann. Die Überlebenden tragen oft schmerzhafte Wunden oder entstellende Brandverletzungen davon, verlieren Gliedmaßen, das Augenlicht und das Gehör. Infolge mangelnder staatlicher Gesundheitseinrichtungen und extremer Armut kann den Überlebenden ein lebenslanges Dasein in Elend und Schmerz drohen. Die amerikanischen Behörden zahlen den zivilen Opfern der Drohnenangriffe in Pakistan keinen Schadenersatz, obwohl sie dies in Afghanistan tun. In einigen Fällen bieten die pakistanischen Behörden begrenzte Entschädigungen an, die jedoch nicht ausreichen, um den Schaden wiedergutzumachen und außerdem von den Opfern aus prinzipiellen Gründen gewöhnlich abgelehnt werden. Da die Gebiete, in denen die Drohnenangriffe stattfinden, von den pakistanischen Sicherheitskräften abgeriegelt werden, haben Journalisten keine Möglichkeit, in die betroffenen Gegenden zu gelangen und über die Todesfälle und den Schaden an Eigentum und Lebensgrundlagen zu berichten. Manche Berichte stützen sich auf lokale, unausgebildete Journalisten, die mit Nachrichtenagenturen zusammenarbeiten, und andere zivile Quellen. Aber die einheimische Bevölkerung wagt es auf mich zu sprechen. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen von allen Seiten des Konfliktes. Den Taliban, der pakistanischen Armee und den amerikanischen Agenten in ihrer Mitte. Andere Berichte stützen sich auf die pakistanischen und amerikanischen Geheimdienste, die dazu neigen, jeden Getöteten zum bewaffneten Kämpfer zu erklären. Ungeklärt ist außerdem die Frage, wer Zivilist und wer ein Kämpfer ist. Da die Obama-Administration in den Gebieten, in denen Drohnenangriffe stattfinden, jeden Mann im kampffähigen Alter als Kämpfer einstuft, ist es nicht verwunderlich, dass die Statistiken über die Anzahl der Todesopfer unterschiedlich ausfallen, insbesondere hinsichtlich der Zivilisten. Laut Statistik der New America Foundation wurden von 2004 bis 2011 zwischen 1717 und 2680 Personen getötet, von denen zwischen 293 und 471 Zivilisten waren. Das in Großbritannien ansässige Bureau of Investigative Journalism setzt diese Zahl sogar noch höher an und behauptet, dass in diesem Zeitraum zwischen 2372 und 2997 Personen getötet wurden. Davon zwischen 391 und 780 Zivilisten, von denen 175 Kinder waren. Shahzad Akbar, ein pakistanischer Rechtsanwalt, der Drohnenopfer vertritt und die Foundation for Fundamental Rights gegründet hat, ficht selbst diese Zahlen an und gibt an, dass die überwiegende Mehrzahl der Todesopfer Zivilisten sind. Ich habe ein Problem mit dem Wort Kämpfer. Die meisten Opfer, die als Kämpfer bezeichnet werden, mögen vielleicht Taliban-Sympathisanten sein, aber sie sind selbst an keinen kriminellen oder terroristischen Handlungen beteiligt. Die Amerikaner, erklärt er, betrachten oft die Tatsache, dass jemand eine Waffe bei sich hat, als Beweis, dass er ein Kämpfer ist. Wenn das Kriterium ist, dann müssen die USA einen Völkermord begehen, weil alle Männer in dieser Region eine AK-47 haben und an die Scharia glauben. Das ist Teil ihrer Kultur. Seit wann darf man Menschen wegen ihres Glaubens töten? Shahzad ist überzeugt, dass nur solche Personen, die die Amerikaner als hochkarätige Ziele einstufen, möglicherweise tatsächlich Kämpfer sind. Alle anderen müssten als zivile Opfer eingestuft werden. Noor Behram, ein Fotograf, der ständig sein Leben aufs Spiel setzt, um die Folgen der Drohnen angrafieren, teilt diese Meinung. Auf 10 bis 15 getötete Menschen kommt vielleicht ein Kämpfer, erklärte er. Die Regierung der USA zieht es vor, an dem Mythos festzuhalten, dass durch die Drohnenangriffe nur bewaffnete Kämpfer getötet werden. Nach der offiziellen Version der Geschichte sind die Stammesgebiete in Pakistan verseucht von Kämpfern, finsteren Gestalten, die in den dunklen Höhlen und Winkeln der Region, in denen die schlimmsten Terroristen der Welt hausen, den Massenmord planen. Und diese Männer, die bösesten der Bösen, sind die einzigen, die getötet werden. Und die Vertreter der amerikanischen Regierung kommen mit diesem Märchen durch, weil die meinungsbeherrschenden Medien mehr daran interessiert sind, unbestätigte Regierungserklärungen als Nachrichten zu bringen, als tatsächlich mit den Leuten vor Ort zu sprechen und die Wahrheit aufzudecken. Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks, sprich nach jedem Drohnenangriff, bei dem angeblich nur eine Handvoll Kämpfer getötet wurden, ein anonymer Vertreter der amerikanischen Regierung zur Presse und versichert den Reportern mit ruhiger Stimme, dass nur böse Menschen in Amerikas Drohnenkriegen sterben. Und die Presse schluckt das. Am 7. August 2009, als die übrigen Nachrichten über den Krieg gegen den Terror ein ausgesprochen düsteres Bild zeichneten, wurde durch einen Drohnenangriff im Dorf Zangara im Süden Waziristans Baitullah Mesud getötet. Der Anführer der Tehrik-Taliban in Pakistan und mutmaßliche Drahtzieher bei dem Attentat auf die ehemalige Premierministerin Pakistans, Benazir Bhutto. Seine Frau, sein Schwiegervater und 8 weitere Personen, die ebenfalls getötet wurden, wurden kaum erwähnt. Ebenfalls nicht erwähnt wurde die Tatsache, dass diesem erfolgreichen Schlag 15 nicht erfolgreiche Angriffe vorangegangen waren, die Mesud galten und stattdessen zwischen 204 und 321 andere Opfer töteten. Von einfachen Taliban-Kämpfern über betagte Stammesführer bis hin zu Kindern. Alles, was die amerikanische Öffentlichkeit zu hören bekam, war, dass der Gerechtigkeit Genüge getan und der böse Mesud tot war.
Ja, soweit ein Ausschnitt aus der Lesung von Annette Uhlen aus dem Buch von Medea Benjamin, Drohnenkriege, Tod aus heiterem Himmel. Hören wir jetzt Ausschnitte aus der sich daran anschließenden Diskussion.
Ja, dann nochmal einen schönen guten Abend von meiner Seite. Wir wollen jetzt über das Buch natürlich auch nochmal ein bisschen diskutieren. Die Autorin ist ja auch hier. Perfekt, wir sind vollzählig hier vorne. Und ich darf Ihnen und euch jetzt erstmal die Runde hier vorstellen. Also wir haben natürlich erstmal hier die Medea Benjamin. Wirklich sehr, dass wir Sie hier in Hamburg begrüßen können. Ich will Sie vielleicht einfach vorstellen, indem ich aus der Taz, die irgendwie die Tage auch eine kleine Seite über Sie gemacht hat, kurz was vorlese. Medea Benjamin ist Vollzeitaktivistin, hält Vorträge, reist nach Jemen und Pakistan, demonstriert in den USA vor Rüstungsbetrieben und Universitäten, die vom Militär finanziert werden, und in Gaza gegen den israelischen Krieg, schreibt Bücher und sucht, wie jetzt in Deutschland, immer neue Allianzen, um die Verbreitung tödlicher Drohnen zu stoppen. Ansonsten kann man noch sagen, dass sie vom Hintergrund her eigentlich Wirtschaftswissenschaftlerin ist, für die Weltgesundheitsorganisation viele Jahre in Lateinamerika gearbeitet hat, und sie ist eben Aktivistin, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ansonsten haben wir natürlich Sie so ein bisschen begleiten lassen hier, oder lassen Sie so ein bisschen begleiten durch Übersetzerinnen in die eine und in die andere Sprache, weil Deutsch hat Idea ja jetzt noch nicht gelernt, aber vielleicht hat sie da ja nochmal Interesse dran. Ja, ansonsten
möchte ich begrüßen.
Ansonsten möchte ich begrüßen den Professor Peter Alexis Albrecht, der hier links von mir sitzt. Er ist an sich für hat auch eine Fangemeinde mitgebracht. Er ist eine Fangemeinde, immerhin. Und er ist für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt früher mal tätig gewesen, emeritiert inzwischen. Und ansonsten hörte ich, dass er auch in der Karjewitz-Stiftung in Berlin-Pankow noch sehr engagiert ist und dort die Pankower Waisenhausgespräche organisiert, zum Beispiel im Januar dann die Strafverteidigung Karl Ossietzky von Ossietzky dort vorstellt. Ja, also herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind. Die Fangemeinde doch noch ein bisschen größer. Ansonsten haben wir hier noch mit am Tisch den Jan van Aken. Jan van Aken war ja mal so aktiv bei Greenpeace früher, war bis Anfang 2009 dort Gentechnik-Experte bei Greenpeace International, war dann auch 2004 bis 2006 Biowaffeninspekteur bei den Vereinten Nationen und seit 2009 im Bundestag, Bundestagsabgeordneter für die Linke im Auswärtigen Ausschuss tätig, und naja, das ein oder andere haben wir auch in den letzten Monaten Zusammenhang mit den syrischen Chemiewaffen von ihm gehört. Herzlich willkommen. Dann. Ja, wir versuchen dieses Thema Drohnenkrieg jetzt hier nochmal ein gutes Stündchen zu besprechen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Und ich denke, wir beginnen einfach mit Medea. Und das Interessanteste, wenn so ein Buch geschrieben worden ist, ist ja, wie bist du darauf gekommen, Medea? Seit wann beschäftigst du dich denn mit Drohnen und wie kam es dazu? Also an sich ist es ja so, dass es mit den Drohnen ja auch eine gute Sache ist. Also wir haben ja in den letzten Tagen hier auch Meldungen in den Medien gehabt, dass also Amazon und UPS demnächst ihre Pakete per Drohnen eben zustellen wollen. Ist ja vor Weihnachten noch wichtig, dass alles pünktlich ankommt. Was hast du denn eigentlich gegen Drohnen? What are your arguments against drones? So, the floor is yours.
Well, first, thank you so much for the invitation to be here and for that, what sounded to me like a beautiful reading of a probably very sad passage of the book. And I think it's great that we started on that because it's so important to ground this whole discussion on the people who are the victims of this policy.
Also danke, ist das an? Ist okay?
Ja.
Okay. Entschuldigung. Ich sage einen Satz erstmal, dass ich eigentlich keine professionelle Dolmetscherin bin und wenn mein Deutsch nicht ganz perfekt ist, ich hoffe, dass ihr das also verzeihen wird. Erstmal, hier möchte ich sehr für die Einladung bedanken und auch für die Lesung aus einem sehr traurigen Teil des Buches. Sie findet das besonders wichtig, weil wir müssen diese Diskussion über Drohnen in die Geschichten auch der Opfer von Drohnen gründen.
I did the research for this book because I recognized that my government was engaged in a covert policy of killing that the American people knew nothing about.
Ich habe meine Recherche für dieses Buch getan, weil ich wusste, dass die amerikanische Politik, diesen geheimen Krieg zu führen, war solche, dass das US-Publikum nichts davon wusste.
And having traveled to Afghanistan, Pakistan, Yemen, I realized my government was lying to us, saying that these drones were so precise that they didn't kill innocent people.
In meiner Reise nach Afghanistan, Pakistan und Yemen habe ich erfahren, dass unsere Regierung lügt, wenn sie sagt, dass keine unschuldige Opfer von den Drohnenanschlägen gibt.
And I also realized how counterproductive this policy was because it was creating so much anti-American sentiment and it had become the primary recruiting tool for the Taliban and Al-Qaida.
Und ich wusste auch, dass diese Politik kontraproduktiv ist, weil es sehr viele Feinde eigentlich schafft und eigentlich als größter Rekrutierungsmechanismus für Al-Qaida dient.
And I also feel that as a humanist and as a mother, it's my obligation to speak out when my government is showing the world that we don't care about the lives of Muslim people, we don't care about the lives of poor people thousands of miles away, that their lives are not as important as our lives.
Und als Feministin und Mutter fühle ich mich verpflichtet zu reden, wenn unsere Regierung so tut, als ob die Leben von anderen Menschen, von Muslimen, von ärmeren Menschen nichts zählen und dass es in Ordnung wäre, Menschen zu töten, die tausende Miles weg sind.
I also believe very deeply in the concept of democracy and when I see a program that is so antithetical to a democratic state, I feel it's my obligation to do something about it.
Ich glaube auch sehr an die Demokratie. Und wenn ich eine Politik sehe, die so das Gegensatz von demokratisch ist, fühle ich mich verpflichtet, darüber auch zu sprechen.
For many years, the Obama administration would not even admit that it was carrying out this program.
Über vielen Jahren hat die Obama-Regierung verweigert, überhaupt zu sagen, dass sie diese Donald-Krieg führt.
There's a former spokesperson for the White House. His name is Robert Gibbs. And after he left the White House, he said, when he was being trained for his job, they said to him, if you are ever asked about drones, say, drones? What drones?
Es gab einen ehemaligen Sprecher für das Weiße Haus, Robert Gibbs, und er hat gesagt, dass als er für diese Position ausgebildet wurde, ihm wurde gesagt, dass wenn er gefragt werden sollte über Drohnen, dass er sollte sagen, Drohnen? Drohnen?
Dass er nicht wusste. When the legal groups in the United States brought a lawsuit before the courts because of the killing of an American, two Americans, the Anwar al-Awlaki and his son Abdul Rahman, the CIA in court said, drones? What drones?
Und wenn die NGOs von Rechtsanwälten einen Prozess gebracht haben, wegen die Tötung von Anwar al-Awlaki, dann hat die Regierung auch gesagt, Drohnen? Welche Drohnen?
When I would travel around once my book was published and ask audiences, how many of you have seen a family of a drone victim or a drone victim themselves in the mainstream media, not one hand would ever go up.
Als ich gereist habe mit dem Buch und habe dem Publikum gefragt, waren sie in den Medien die Opfer von einem Drohnenanschlag oder auch die Familien von Drohnenopfer gesehen hätten, und keine hätten welche gesehen in den Medien.
So the executive branch was silent, the courts were silent, the media was silent. And then what about Congress?
Also das Exekutive hat geschwiegen, Justiz hat geschwiegen, die Medien haben geschwiegen, und was war mit unserem Kongress?
Well, if this had been happening under the Bush administration, our allies, the progressive wing of the Democratic Party, would have been up in arms screaming about a program that was anti-constitutional and violated the international law and violated our morals as a people.
Wenn dies unter der Bush-Regierung passiert wäre, dann hatten unsere Alliierten, auch im US-Kongress, zum Beispiel die progressive Demokraten, einen großen Aufschrei gemacht, dass das verfassungswidrig ist, dass es gegen das internationale Recht ist und dass es gegen Moral ist.
But because this was happening under a democratic administration and the first black president ever in the United States, even our friends, the progressive Democrats, were silent.
Aber weil das unter eine demokratische Regierung und auch eine Regierung, wo der erste schwarze Präsident, der Commander-in-Chief war, da haben unsere, auch die Demokraten im Kongress weiterhin geschwiegen.
So it was really up to us as grassroots people to take on this challenge.
Also würde es unsere Verantwortung, die Graswurzelbewegung, diesen Aufforderung anzunehmen.
That has been very difficult for a number of reasons.
Das ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig gewesen.
It's not like during the days of Vietnam when there was a draft and everybody in the population was somehow involved in this war. This was a war that only a tiny percentage of the American public was involved in directly.
Im Kontrast zur Zeit, zur Vietnamkriegszeit, als es noch Einberufung gab in die Armee, sind in dieser Zeit sehr wenige Familien direkt beteiligt mit militärischen Sachen in den USA, also mit dem Militär.
It was also the hundreds of thousands of people who came out to demonstrations against the Iraq war under Bush did not want to protest a Democratic black president.
Und die Hunderttausenden von Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, um gegen den Irakkrieg von George W. Bush zu protestieren, waren nicht bereit, gegen einen demokratischen Präsidenten und zudem den ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu demonstrieren.
And we were in the midst of a huge financial crisis where people had to look inward, how to keep their homes, how to pay their student debts, and got involved in issues around Wall Street, and if they were going to protest, they were protesting then about the economic crisis.
Zudem war es in der Zeit der großen Finanzkrise, und die Menschen haben darum gekämpft, einfach ihre Häuser behalten zu können, die Studiengebühren bezahlen zu können von ihren Kindern. Und insofern waren die eher geneigt, in Wall Street zu protestieren, als gegen den Drohnenkrieg.
So despite all this, and we'll talk later about solutions, we have been able to educate the public, to start to mobilize the public, to build a real movement against drone warfare in the context of a movement against war in general.
Trotzdem haben wir es geschafft, eine echte Bewegung gegen den Drohnenkrieg zu entwickeln. Im Kontext einer Kampagne gegen den Krieg überhaupt.
But in order for us to really be successful in this, we have to rely on our most effective force, and that is the global community.
Well, aber darin effektiv zu sein, müssen wir uns auch daran verlassen, auf die globale Gemeinde.
And that's part of why I'm here in Germany. It's not only to talk about German complicity and the need to stop Germany from being part of this new arms race in drones.
Und das ist auch ein Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Es ist nicht nur darum, darüber zu sprechen, wie Deutschland auch an diesem Drohnenkrieg beteiligt ist, sondern...
But also to say that we need your help. We need a global community that is speaking out when the U.S. policy is out of control. Our strongest, most effective way of countering this will be to have the voice of the global community to rein in this policy of murder.
Ich bin auch hierher gekommen, weil wir eure Hilfe brauchen. Wir brauchen die Hilfe der globalen Gemeinde, um überhaupt die, wir brauchen die Hilfe der globalen Gemeinde, um eigentlich um gegen diesen Krieg effektiv anzugehen und auch um laut zu sprechen und zu sagen, wenn unsere Regierung das internationale Recht und das Moral bricht.
At the time of the pending invasion of Iraq, remember the huge global mobilizations that we had throughout the world?
In der Zeit, als der Irakkrieg erst drohte. Wir können uns daran erinnern, die Riesendemonstrationen, die wir überall auf der Welt hatten gegen diesen Krieg.
And that was a time that the New York Times said there was a second superpower, and that was global public opinion.
Und damals hat die New York Times gesagt, dass es eine zweite globale Supermacht gibt, und zwar die öffentliche Meinung der Welt.
So it's time for that global superpower to speak out again. Thank you.
Jetzt ist Zeit für diese globale Supermacht, ihre Stimme zu erheben.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt heute Abend schon sehr viel über die Opfer gehört von Drohnenkrieg. Ich denke, wir müssen auch über die Täter reden. Und deswegen nochmal die Frage an dich, Nadia. Was macht denn eigentlich die Drohnen für das Militär und die Geheimdienste so attraktiv? Also warum werden denn eben immer mehr Drohnen angeschafft? Und sind wir am Anfang erst bei dieser Entwicklung oder sind das schon ganz ausgereifte Programme? Weil man hört und liest ja auch, dass viele Drohnen immer abstürzen und so. Also wie muss man das einschätzen?
So are you're asking about the proliferation of drones?
Okay.
So the question is, why are the drones that attractive for the military, the secret services? And are we in a pilot phase, or are the weapons already technically mature?
Well, they're so attractive because they are so much cheaper than other aircraft. They're so much cheaper than sending in troops. And we know we are in the very beginning stages technologically of drones.
Die Drohnen sind attraktiv, einerseits weil die preiswerter sind, sowohl als die meisten Luftfahrzeuge und auch preiswerter als Truppen reinzuschicken. Und wir wissen, dass wir eher im ersten technologischen Anfang der Entwicklung der Drohnen sind.
But I guess I should say that not all of them are very cheap. In fact, you in Germany got taken by one of the most expensive boondoggles of the drone.
Also, wir wissen aber, dass die nicht alle so preiswert sind, wie ihr in Deutschland wisst, dass wie teuer ein Drohne eigentlich sein kann manchmal. Und ja, boondoggle. Wie sagt man das auf Deutsch?
Big black hole. Okay. The drone industry is very powerful and very close to the U.S. military, and I think is one of the key factors in why drones have become so attractive.
Also bei uns ist die Drohnenindustrie oder sehr mächtig und steht sehr nah an der Regierung und an vielen Kongressabgeordneten. Das ist auch ein Grund.
And you probably know that in the United States we have a very strong military-industrial complex, and these days we have to add the word surveillance because it's part of the whole military surveillance complex that you in Germany have been subjected to as well, including your chancellor.
Wir haben, wie Sie wissen, einen militärisch-industriellen Komplex, aber ich glaube, es müsste eigentlich jetzt heißen militärisch-industrieller Überwachungskomplex. Und das ist auch ein Teil der Geschichte, wie man, wie ihr hier auch bekämpft habt und wie ihr Kanzlerin selbst erfahren hat.
Ist das denn wirklich so, dass man sehr viel Personal spart jetzt vom Militär her?
Wie viele Leute müssen denn jetzt? Ist das denn wirklich so, dass man so viel?
Ist das denn wirklich so, dass man so viel Personal spart, wenn man Drohnen einsetzt?
Auf der anderen Seite müssen doch auch die Drohnen von irgendjemandem bedient werden. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt so in diesem Drohnenbereich in den USA?
Was ist deine Idee?
People working in the drone industry. Well, it's actually the beginnings of this industry, and it's very interesting that So far, the industry has really been driven by the military and the spying. But there is a totally different aspect to this military that has just been in the news. That is when the CEO of Amazon talked about using drones for delivering packages. And there are tremendous potential commercial and humanitarian uses for drones.
Bis jetzt haben hauptsächlich Militär- und Überwachungsinteressen, also sagen wir Sicherheitsdiensten, haben sich den Drohnen bedient. Aber neulich kam heraus, dass von der Executive von Amazon, der Bücher- und DVD-Verkäufsfirma, dass sie ihre Produkte mit Drohnen liefern wollen. Und tatsächlich gibt es weitgehende kommerzielle und auch humanitäre mögliche Nutzung von Drohnen, getrennt von militärisch und Überwachungs.
By law in 2015, the US airspace has to be opened up to drones. And this is something that was pushed through by this very strong industry lobby.
Es ist jetzt gesetzlich vorgeschrieben, dass der ganze US-Luftraum für Drohnen geöffnet werden soll, zwar im Jahr 2015. Und das ist auch eine Errungenschaft der Drohnenindustrie, das durchzusetzen.
And some of us are not that concerned if we have drones delivering packages to our door. But we are concerned about drones in the hands of the police, the FBI, the Border Patrol.
Also viele von uns sind nicht sehr besorgt darüber, wenn ein Paket uns geliefert wird durch eine Drohne. Aber wir finden es nicht schön, oder wir sind schon besorgt darüber, wenn Drohnen in den Händen von Polizei, von der Grenzpatrouille und der FBI, wenn sie in deren Händen kommen.
So the industry itself is growing, and it's one of the few things manufactured in the United States anymore these days. Our job is to find good uses for the drones and stop the bad uses.
Also diese Industrie wächst. Es ist fast eine unserer einzigen verbliebenen Industrien in den Vereinigten Staaten. Und
our job is to separate the good and the bad.
Ja, unsere Arbeit muss sein, die gute und bösen Seiten des Drohens zu trennen, zu verstehen und auseinanderzuziehen. Also da müssen wir.
So, letzte Frage an dich, Medea. Müssen denn jetzt auch noch neue Soldaten rekrutiert werden, damit die Drohnen bedient werden können?
Do they need new drone pilots? Well, the majority of pilots being trained today are not pilots in the cockpit. They are drone pilots. This is for the military. There are not enough of them right now, so there are programs to speed up the recruitment, some of the best recruits for the drone pilots are teenagers who have spent their teenage years playing video games.
Okay.
Sorry, was ist das? Sorry, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber die Mehrheit der militärischen Piloten jetzt in den Vereinigten Staaten sind nicht, die sind Drohnenpiloten. Und, aber es gibt nicht genügend von denen und es gibt Programme, die Rekrutierung von Drohnenpiloten zu beschleunigen. Und also ein Bereich, was das vereinfacht etwa, sind die Massen von pubertierenden Jungs, die Videospielen gespielt haben. Die haben schon ein Vortraining.
Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt ja hier auch noch andere Experten angeschafft, damit wir die Aspekte noch mal ein bisschen von anderen Seiten auch beleuchten können. Also der Professor Albrecht, den möchte ich natürlich noch mal fragen, wie denn jetzt die rechtliche Dimension und Diskussion eigentlich aussieht. Also fangen wir mal vielleicht mit der völkerrechtlichen Seite an. Was haben denn eigentlich Völkerrechtler, wenn man die mal nimmt, als eine Disziplin an den Drohnenangriffen auszusetzen? muss sich das Völkerrecht nicht den Realitäten immer anpassen? Es gibt ja welche, die sagen, Mensch, das Völkerrecht muss weiterentwickelt werden.
Das Völkerrecht hat überhaupt nichts gegen Drohnen, sondern befürwortet diese. Das Völkerrecht ist eine Rechtsmaterie, die kann einen den Frost bringen bei voller Heizung. Das Völkerrecht definiert in ganz gespenstischer Art und Weise, wie Menschen getötet werden dürfen. Und ich muss sagen, als Strafrechtler oder als Kriminologe schäme ich mich eigentlich, diese völkerrechtlichen Positionen hier vorstellen zu müssen. Das tue ich gleich, weil ich glaube, das ist so eine Art Ende der Gemeinschaft, des Gemeinschaftsdenkens, im Völkerrecht zu denken. Und Sie werden sehen, das ist so spitzenmäßig strukturiert, dass man gegen Drohnen eigentlich gar nichts haben kann. Ja, das ist die internationale Debatte, diese Art von Betroffenheit, die wir jetzt hier erfahren und auch Gott sei Dank mitnehmen von Frau Benjamin, ist ja auf kleine Zirkel begrenzt. Die große Politik, die uns jetzt in der Form dieser neuen Massenbewegung, der, wie heißt das da, diese Koalition, die sich jetzt aufgrund jahrelang lähmen wird, die sind alle dafür. Das ist nämlich was Gutes, damit kann man gezielt und fein töten, nämlich gezielt, das heißt nicht mehr so viele wie bei Bomben, 250 Kilo Bomben, das ist alles kaputt. So kann man also gezielt töten und das wird als großer Vorteil der Drohnen angesehen. Und das Völkerrecht fühlt sich eigentlich ganz wohl, dass man sagt, dann ist eben nicht mehr so viel Schaden rumrum da, sondern wir haben die Möglichkeit, sehr genau hinzugucken. Und das geht so weit, dass diese Perversität in der Ausbildung landet und die sagen, die Ausbilder, unsere Piloten sitzen in Virginia am Stick, ne, und verfolgen jetzt irgendwelche Kämpfer und können nun genau sagen, in dem Moment, jetzt schießen wir, jetzt geht's los. Im Kampf. Kampfpiloten können das gar nicht, sind aufgeregt, die denken selbst an ihren Tod, denken an zu Hause und können nur verzerrt was gucken. Man sagt also, hier ist die Qualität der Erkenntnisse im militärischen Sinne so weit fortgeschritten, dass das wiederum ein humanitärer Zugewinn ist. Ja, so, das gebe ich Ihnen nochmal ein paar Stichworte ein, wie diese Debatte läuft, damit Sie mal wissen, wie vornehm die Große Koalition das die Tage diskutieren wird. Ich muss sagen, als Jurist weigere ich mich eigentlich, diese gespenstische Debatte mit zu pflegen, denn der Ansatz, der Kritik erfahren muss, ist der, dass Regierungen einfach glauben, Kriege führen zu können. Das ist das Problem. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, andere Menschen zu töten, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das andere sozusagen eine Sublogik. Ja? Das ist dann im Grunde, verstehen Sie das von selbst. Und an diesem Punkt muss man ansetzen, dass man erst einmal herausstellt, dass das gezielte Töten von Zivilpersonen durch Amerika ein Menschenrechtsverbrechen ist, was sich eigentlich nicht nur in Empörung auflösen müsste, sondern was dazu führen müsste, diese Leute das anordnen, zu verhaften und zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist das, was angesagt ist, auch von juristischer Seite. Aber das hören Sie nirgends. Die Universitäten sind gelähmt. Die sagen sich, naja, wenn man sowieso alles abhören kann, warum soll man es noch aufregen? Und die Bevölkerung macht 14 Tage Tamtam. Die Kanzlerin legt ihr Handy weg, nimmt Neues und sagt, es ist gelaufen. Nicht? Man gewöhnt sich an all dieses. Man gewöhnt sich an den Überwachungsstaat. Man gewöhnt sich daran, dass es opportun ist, Menschen gezielt zu töten, wenn Regierungen das wollen. Und das ist im Grunde der Untergang des Rechtsstaates, das ist der Untergang des Rechts und das ist der Untergang auch dessen, was die Aufklärung in Europa uns geschaffen hat. Und ich darf eines sagen, das klingt, soll hier nicht antiamerikanisch klingen. Amerika hat 400.000 Menschen verloren im Kampf gegen den nationalsozialistischen Terror Deutschlands. 400.000 Amerikaner sind gestorben. Und Amerika hat uns im Anschluss gezeigt, durch die Nürnberger Prozesse, wie rechtsstaatlich so etwas abgewickelt wird. Das war ein Vorbild in der Rechtsgeschichte, das muss ich sagen. Ein Vorbild. Und dieses Amerika hat sich im Laufe der letzten 50 Jahre in einem Ausmaß gewandelt, dass wir heute, die Amerikaner, daran erinnern müssen, was sie uns eigentlich beigebracht haben. Und es ist eigentlich empörend zu sehen, mit welcher Nonchalance man diese Grundsätze der Menschenrechte davonwischt und sich abfindet damit, dass man Terroristen bekämpft, die man selbst zu solchen erstmal definiert, dass man im völkerrechtlichen Sinne bewaffnete Konflikte lostritt und dann in diesem Rahmen von bewaffneten Konflikten mit diesem sogenannten humanitären Völkerrecht, so heißt das Ding, das ist nichts Feines, das ist ein unhumanes Völkerrecht eigentlich. Mit diesem humanitären Völkerrecht kann man gezielt Menschen umbringen. Das ist die Rechtsgrundlage des humanitären Völkerrechts. Und insofern ist aus der Sicht dieses Völkerrechts auch der Einsatz von Drohnen zur Tötung von Unbeteiligten möglich, ob Sie es glauben oder nicht. Das Einzige, was das Völkerrecht nun vorträgt und vorschlägt, ist, es muss verhältnismäßig sein. Da gibt es einen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und nun ist es so, wenn ein militärischer Gewalthaber sagt, da muss eine Drohne hin, dann hat er Folgendes abzuwägen. Es muss verhältnismäßig sein, dass auch Zivilpersonen zu Schaden kommen. Es darf nicht unverhältnismäßig sein. Und die große völkerrechtliche Debatte ist, wo ist die Verhältnismäßigkeit angesetzt? Das sagt man bei einem Drittel. Also, wenn ich einen Angriff fliege, das sind 100 Leute, dann dürfen 30 Zivilisten, Kinder und Taubstumme getötet werden und 60 oder... Wollen wir mal großzügig sein lassen, 60 Militärpersonen. Das ist die Logik. Also zwei Drittel, ein Drittel. Und dann ist alles in Ordnung. Und dann ist das alles, was an Betroffenheit in diesem Buch ist, wenn Kinder umgebracht werden, Unschuldige umgebracht werden, was ja immer zu passiert, ja, das ist Kollateralschaden, der vom Völkerrecht legitim anerkannt wird und gegen den gar nichts einzuwenden ist. Und deswegen sagen die Militärs, was wollt ihr denn? Nicht? Wir passen schon auf. Und wenn da nun mal ein anderer bei ist, sagen sie, bin ich so laut, dann sagen sie in der Kantine, ne? Das ist doch egal. Hauptsache, wir haben die Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regelung eingehalten, damit sie nicht verfolgt werden können. Das ist das Einzige, wo die Angst vor haben, dass man ihnen mal auf die Schliche kommt, die Militärs. Denn die Großen oben, an die kommt man eh nicht ran. So, nun habe ich jetzt mal genug Einstand gemacht. Das musste aber sein. Und ich möchte auch ehrlich gesagt darauf verzichten, diese Differenzierung von bewaffneten Konflikten und nicht bewaffneten Konflikten.
Eine Frage nochmal zum Zwischendurch. Muss man denn vorher den Krieg erklären, bevor man eine Drohne losschickt?
Nein, das ist ja nicht mehr nötig. Diese bewaffneten Konflikte reichen aus, um irgendwo auf der Welt sich gegen diejenigen, die bewaffnet antreten, wehren zu können. So ist die Doktrin. Eine normale Kriegserklärung ist nicht mehr nötig. Und so haben sie es auch gemacht. Afghanistan war erst ein internationaler militärischer Konflikt, als Amerikaner angriffen, ohne Rechtsgrund. Warum die Afghanistan angegriffen haben, weiß kein Mensch, welchen Rechtsgrund sie hatten. Denn wenn Zivilisten Terroranschläge ausüben in Amerika, ist es nicht zugleich möglich, ein Land damit zu überfallen. Das ist unbegreiflich. Das wird auch nie gefragt. Nicht? Und dass wir dann mitmachen, ist noch unbegreiflicher, dass wir am Hindukusch unsere Freiheit verteidigen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Unsinn ist. Ohne jeden Rechtsgrund haben sie den Krieg losgetreten. So, und dann haben sie ihre Marionette eingesetzt. Dann war es kein internationaler Konflikt, sondern ein nationaler Konflikt. Und im nationalen Konflikt, der bewaffnet ist, nicht? Durch die Taliban, ist man berechtigt, loszuschlagen. So, das ist die Logik. Und damit ist die Sache für die erledigt. Da können die machen, was sie wollen. Was auch möglich wäre, wäre, dass die Afghanen Amerika mit Drohnen angreifen. Das ist jetzt die Konsequenz dieses humanitären Völkerrechts. Und das ist das, worauf wir uns freuen können. Das wird nicht mehr lange dauern, dass dort Leute rangehen und sagen, so die Dinger kriegen wir auch. Doof sind wir nicht. Und wir werden mal zusehen, von wo aus wir die Sachen Richtung Westen steuern. Nicht? Das ist so unverständlich, dass wir immer sagen, wenn die auf uns mit den gleichen Mitteln reagieren wie wir, was wir mit denen machen, dann sei das Terrorismus. Und was wir machen, ist ein bewaffneter Konflikt zur Rettung der Demokratie. Nicht? Das ist die Logik, die hier zu brechen ist. Und ich finde, diese Logik kann man nur brechen mit solchen aufsehenerregenden guten Schriften wie die von Benjamin, dass man die Leute packt, auch emotional packt und ihnen erstmal zeigt, was ist hier überhaupt los. Leute, wacht mal auf, was sie mit euch machen. Das ist eine Hoffnung. Mehr kann man ohnehin nicht machen, als zu hoffen, um aufzuklären. Das ist unser täglich Brot. Dafür fährt man von Berlin her ja wieder zurück, um hier an 10 Minuten das zu sagen.
Und jetzt ist ja in Deutschland die Lage nicht so schlimm, also gezieltes Töten wird ja hier von deutscher Seite nicht so durchgeführt, oder habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Ja.
Darf ich das nochmal sagen, was Sie nicht mitgekriegt haben? Frau Merkel, das habe ich in meiner Brieftasche, so ein Zettel, Frau Merkel hat als der Osama, der Obama, der andere, der, als der eine den anderen umgelegt hat, gleichzeitig duelliert. Da hat sie ihm gratuliert. Da hat sie gesagt, sie begrüßt es, dass dieser Mensch jetzt nun getötet worden ist. Das muss man mal vorstellen. Das war ein eindeutiger Mord eines Menschen. Ja? Ein Mord natürlich eines Menschen, der unter Tatverdacht steht, 3000 andere umgebracht zu haben. Deswegen bleibt bei einem Menschen. Das haben die Amerikaner uns gelehrt. Herr Göring und wie sie alle hießen auf den, in dem Raum 600 in Nürnberg, haben Millionen von Menschen auf dem Gewissen gehabt und haben dort gesessen, haben die Rechte von Menschen gehabt, sie zu verteidigen. Es ist ihnen nicht gelungen, Gott sei Dank. Man hat ihnen nachgewiesen, dass sie Verbrecher sind. So, das ist der Gang der Dinge. So funktioniert Recht. Wenn wir davon abgehen, wenn wir davon abgehen und sagen, das ist bei den ganz Bösen, alles auszuschalten, die legen wir um, dann ist das nicht mehr haltbar. Dann ist sozusagen der erste Schritt getan, damit man sagt, die Leute müssen auch nicht älter als 80 werden, weil die den Jungen das wegfressen. Und 80 ist doch schon ein ordentliches Leben. Wir wollen da gar nicht weiter mit Medizin nachfassen. Was kostet das alles? Ja, wenn man einmal diesen Schritt geht und sagt, Leben ist disponibel für die Exekutive, dann ist Feierabend mit einer freiheitlichen Gesellschaft.
Der Geschäftsführer Außenminister Westerwelle, der erzählt ja immer viel von der Kultur der Zurückhaltung. Also so schlimm ist es doch wohl nicht in Deutschland.
Naja, auf praktisch allen Ebenen unterstützt die Bundesregierung, und zwar alle der letzten Bundesregierung, egal welche Farbe die jeweils hatten, unterstützen diesen Drohnenkrieg. Sagen wir nur drei Ebenen. Das eine ist relativ simpel, deutsche Firmen liefern für die Drohnen zu. Das passiert sowieso, Rüstungsgüter in die USA. Das Zweite, das wissen wir auch schon lange, ist, dass die Bundeswehr und andere deutsche Dienste in Afghanistan auch Namen beisteuern zu dieser Liste, die dann bei den Amerikanern irgendwann zur Todesliste wird und wo dann Menschen gezielt getötet werden. Das heißt, da landen Namen von deutschen Diensten auf der Liste und mindestens ein Fall gibt es, wo, ich weiß nicht, ob es der BND war oder die Bundeswehr, einen Namen genannt hat und der ist dann später von den Amerikanern mit einer Drohne getötet worden. Das heißt, die Deutschen machen sich die Finger nicht direkt schmutzig, sondern nennen nur die Namen und lassen den töten. Und das Dritte, das wissen wir jetzt, durch diese ganz hervorragende Arbeit von NDR, von der Süddeutschen Zeitung, dieses Buch Geheimer Krieg, dass vom deutschen Boden natürlich ganz, ganz viel auch gesteuert wird. Der gesamte Drohnenkrieg in Afrika, Jemen, Somalia, der Amerikaner, der wird hier aus Deutschland gesteuert. AFRICOM sitzt hier in Deutschland, die Drohnenpiloten sitzen hier, die Seestationen sitzen hier, die Befehle kommen hier aus Deutschland. Und in diesen AFRICOM sitzen auch deutsche Verbindungsoffiziere. Und das tatsächlich, das ist jetzt Beihilfe zum Mord, aus meiner Sicht. Also da prüfen wir auch die Klage, denn da macht die Bundeswehr sich mit schuldig und verstößt auch gegen deutsche Gesetze. Und da können wir sie möglicherweise zum ersten Mal fassen. Denn die Amerikaner haben diese Völkerrechtsinterpretation, sie sind im War on Terror. Diese Begrifflichkeit ist kein Zufall, das ist nicht Propaganda, sondern sie nennen es War against Terror, weil sie damit völkerrechtlich sich im Krieg gegen jeden befinden. Wirklich, sie können jetzt hier eine Bombe reinwerfen, ist durchs Völkerrecht, weil sie könnten sagen, sie sind Terroristen. Die Bundesregierung hat diesen Schritt nie gemacht. Die anerkennt das nicht als völkerrechtlichen Krieg. Insofern ist das völkerrechtswidrig, diese ganzen Drohnenangriffe, weil das ist eine Todesstrafe ohne Gerichtsverfahren, ohne Urteil und alles. Und insofern macht sich die Bundesregierung zumindest jetzt durch die Mitarbeit bei AFRICOM, durch die Duldung, dass die Befehle von Stuttgart ausgegeben werden, mitschuldig. Und da muss man gucken, ob man nicht auch strafrechtlich in Deutschland an die Bundesregierung rankommt.
Welche Chancen hat denn so eine Klage?
Null. Die Bundesanwaltschaft.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, wir haben hier Spezialisten von beiden Seiten. Das heißt, die Bundesanwaltschaft pflegt, steht zu sagen, wir können in solchen internationalen Konflikten nur dann tätig werden, wenn die Jurisdiktion in dem Land, um das es geht, nämlich Amerika, nicht funktioniert. Die funktioniert da prächtig, also kann man nichts machen, damit stellen die alles ein. Und ob die Beihilfe über deutsche Firmen dazu hinreichend ist, das ist sicherlich kausal. Da kann man sogar eine Klausur machen im ersten Semester. Und die alle sagen, jawohl, Beihilfe zum Mord. Die würden sagen, völkerrechtlich tragen die Amerikaner die Verantwortung. Und was wir dazu liefern, das ist so, wie wenn von Heckler und Koch einer angeklagt würde, hinterher der sagt, ihr stellt doch so Patronen her oder so einen Abzugshebel, nicht, einer Pistole, damit wird einer erschossen. Also müssen wir auch die Fabrikanten der Waffen heranziehen. Muss man natürlich, moralisch ist das völlig klar. Nicht? BMW ist immer, dank Elbo, der mir das mal gesagt hat, weil ich mit einem auf dieser Kajüts-Veranstaltung mal diskutiert habe, von der Quant-Stiftung. BMW hat im Krieg die gesamten Armeen Deutschlands ausgerüstet mit Uniformen, und das ist in die Kassen der Quandt-Leute geflossen, nicht? Und davon machen die heute zusammen mit Bertelsmann dicke Stiftungsaktionen. Das will ich nur sagen. Das sind die, die mittelbar am Krieg mitgewirkt haben und die in ganz großer Form natürlich auch kausal waren für all das, was passiert ist. Aber für eine strafrechtliche Folge hat es nie gereicht. Selbst die Amerikaner haben den Quandt nicht rangekriegt damals, weil er sich irgendwie abgesetzt hat oder weil er gute Freunde bei den Briten hatten. Da fing es ja schon an, dass die nicht mehr in Schutz genommen hatten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da mit strafrechtlichen Mitteln eines Tages Frau Merkel da steht, muss ich wegen Beihilfe verantworten, das ist so absurd, dass ich mich jetzt schon bereit erkläre, sie dann zu verteidigen. Ja?
Okay. Wie sieht das denn eigentlich überhaupt mit den Drohnenprogrammen hier in Deutschland aus? Also gibt es hier Fabriken, gibt es hier Industrien, die da irgendwas für produzieren? Was gibt es an Forschung? Der da schon mal irgendwas rausgefunden?
Ja, auf allen Ebenen. Du darfst ja nicht vergessen, Drohnen setzt auch die Bundeswehr zu 100 ein. Das sind ja die Kleindrohnen, alles Aufklärungsdrohnen, bewaffnete Drohnen wollen sie jetzt erst anschaffen. Da wissen wir, dass sie auch gerade arbeiten an der Beschaffung. Die Bundeswehr selbst hat noch keine bewaffneten Drohnen, nur Aufklärungsdrohnen, das sind allen größten. Da gibt es deutsche Firmen, die haben die selbst entwickelt, die verkaufen zu 100 an die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat jetzt 800 etwas Stück, davon ist ungefähr ein Drittel schon abgestürzt, aber ein paar fliegen noch. Aber es ist völlig klar, dass die Entwicklung dahin geht, dass die Bundeswehr sich auch Drohnen anschaffen will. Und das ist nicht nur der eine Grund, den Medea gerade genannt hat, dass es billiger ist und dass es sozusagen einfach einzusetzen. Das ist vor allem eine Ausweitung der Kriegszone. Denn das, was Medea so ganz eindrucksvoll in ihrem Buch geschrieben hat, diese Opfer in Pakistan, all diese Angriffe, die wären doch mit bewaffneten Kampfflugzeugen kaum möglich gewesen, politisch, diplomatisch kaum möglich gewesen. Die Angriffe in Jemen, in Somalia, also in Ländern, mit denen Amerika ja nicht mal offiziell oder halboffiziell im Krieg ist, das wäre, ich sag mal, mit klassischen Armeen, mit klassischen bewaffneten Flugzeugen überhaupt nicht möglich gewesen. Aber mit diesen Drohnen, das hat offensichtlich eine andere diplomatisch-politische Qualität. Damit weite ich eine Kampfzone aus auf Menschen, wo es sonst überhaupt keine Angriffe gäbe. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und diese Ausweitung, die will die Bundeswehr auch, die will de Maizière auch. Dieser Spruch von ihm, egal wo auf der Welt für deutsche Interessen berührt sind, auch mit der Bundeswehr möglichst aktiv zu werden, das gibt nur mit Drohnen.
Also die Hemmschwelle sinkt gewissermaßen.
Ja, aber die politische Hemmschwelle, das ist mir ganz wichtig. Das gibt ja auch mal dieses Bild, dass dadurch, dass da irgendwer am Joystick sitzt, dass es dadurch einfacher wird. Nur sagen, ich war nach diesem Fundusmassaker in dem Untersuchungsausschuss und konnte da die ganzen Dokumente sehen. Ich habe da die Videos gesehen, die die Kampfbomber oben in den amerikanischen Flugzeugen gesehen haben. Das hat auch Joystick-Qualität. Die sitzen da oben in 10.000 Meter Höhe, die haben Bildschirm und sehen da unten auf dem Bildschirm so schwarze Punkte. Ich habe diese Videos gesehen. Ob er die nun in Virginia sieht oder da oben in 10 Kilometer Höhe, macht, glaube ich, ich sage mal so fürs Gefühl, gar keinen großen Unterschied mehr aus. Sondern der entscheidende Unterschied ist, auf der politischen Ebene senkt die Hemmschwelle. Das heißt, ich kann jetzt plötzlich mal in jedem einen amerikanischen Staatsbürger mit einer Drohne ermorden, was vorher gar nicht gegangen wäre, weil ich kann nicht plötzlich mal einfach mal ein Zielkommando nach jedem reintun. Das tun sie zur Not auch. Aber das ist die Hemmschwelle viel, viel höher. Und ich glaube, diese politische Hemmschwelle, die sinkt extrem. Und das befürchte ich, wird genauso bei der Bundeswehr passieren. Sobald sie die bewaffneten Drohnen haben, dauert das keine paar Jahre und sie werden irgendwo auf der Welt irgendwelche Leute umbringen, was sie sich heute nicht trauen würden, politisch, diplomatisch, innenpolitisch.
Gibt es denn in der Europäischen Union auch schon entsprechende Programme? Also es wird ja mal alles so multilateral heutzutage gemacht. Man entwickelt die Dinge im Team. Es kostet ja auch alles Geld und das teilt man sich dann ja vielleicht auch mit anderen Ländern gerne. Ist da irgendwas bekannt?
Na, ich sag mal so, als diese ganze Eurohawk-Debatte, das Debakel auskam mit den, 800 Millionen Euro, die versenkt wurden, da gab es den Untersuchungsausschuss im Sommer, da gab es doch tatsächlich diesen einen Sozialdemokraten, der dann sagte, na, wenn schon Kampfdrohnen, dann europäisch. Und genau das steht jetzt auch im Koalitionsvertrag, also Kampfdrohnen werden geprüft und wenn, dann müssen es europäische sein. Das heißt, gemeinsam mit Frankreich, da gibt es auch schon Überlegungen, aber es ist alles noch ein klares Stadium. Soweit ist es tatsächlich.